Herzlich willkommen beim Sacred Birth Podcast, dein Podcast für bewusste Gebärkraft, Frausein, Partnerschaft und Familie.
Hallo, herzlich willkommen bei Sacred Birth, unserem Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Familienleben. Heute begrüßen wir die Medea Wildemann. Medea ist Hebamme und Doula in der Schweiz, hat drei Kinder und genau, Familie da und möchte heute ein bisschen uns erzählen über ihren Weg und was sie ja, begleitet, ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat in die Philippinen, wo sie da auch gelernt hat. Ja, herzlich willkommen, Medea. Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Medea Wildemann. Ich wohne in der Schweiz, bin verheiratet, habe drei Kinder. Genau. Ursprünglich habe ich Pflegefachfrau gelernt und wollte aber schon immer Hebamme werden. Als Kind schon war ich sehr fasziniert, zum Beispiel von den Biologiebüchern meiner Mama. Da wollte ich immer die Geburtsbilder. Genau, also das war schon immer in meinem Herzen drin. Und genau, nach meiner Ausbildung zur Pflegefachfrau habe ich einfach gemerkt, dass das ist nicht meins. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht weiterhin arbeiten oder machen. Genau, und so habe ich eine andere Schweizerin, die ich schon länger kannte, die hat mir von einer amerikanischen Ausbildung erzählt zur Hebamme. Wo ein großer Teil der Praxis und der Ausbildung in der dritten Welt stattfindet, bei ihr in den Philippinen, genau, mit einem US-amerikanischen Abschluss. Und so ist es gekommen, weil, ja, ich war da noch sehr jung, dass ich sehr kurzfristig in die Philippinen gezogen bin. Genau. Und wusste, ja, ich möchte die Sprache lernen, ich möchte Englisch lernen, ich möchte Hebamme werden. Genau, da war ich sehr unbeschwert und kurz entschlossen. Ja, so kam das. Und Doula bin ich erst 2023 geworden. Genau, weil ich einfach eine große Berufspause hatte und dachte, ich würde gerne einfach wieder einsteigen in die Geburtsthematik und es hat mir sehr gut gefallen, einfach die Begleitung der Frau, die nicht medizinisch, dem nicht medizinische Teil eigentlich, das emotionale Begleiten, Bestärken und auch diese Kontinuierlichkeit, das ist ein Herzensthema, diese 1:1 ununterbrochene Begleitung einer Frau durch den ganzen Prozess. Das ist auch meine Stärke und deswegen gefällt mir die tolle Arbeit einfach sehr. Und jetzt bin ich selbstständig als Doula und arbeite noch in einem Hebammenteam, vorwiegend in der Wochenbettbetreuung zu Hause. Genau. Das ist der aktuelle Stand.
Wunderbar. Magst du ein bisschen uns erzählen, wie es in die Philippinen war, was du da erlebt hast und ja, vielleicht auch die Bedingungen vor Ort?
Ja, also in den Philippinen ist ja der Unterschied von arm zu reich, das ist sehr krass. Sehr reiche Filipinos, es gibt aber vor allem sehr viele arme Filipinos. Also richtige Armut, auch Mangelernährung ist Thema, sexuell übertragbare Krankheiten bei Frauen ist Thema. Und ja, die mütterliche und kindliche Sterblichkeitsrate ist hoch. Die war aber auch noch höher damals. Ich habe gesehen, dass sie sinkend ist, was sehr erfreulich ist. Genau, und dass eigentlich die Frauen nicht gesund sind zum Zeitpunkt der Geburt. Also, dass die Schwangerschaft schon nicht gut betreut ist, dass sie schon Komplikationen haben in der Schwangerschaft. Und eine gesunde Schwangerschaft ist die beste Voraussetzung für eine gesunde Geburt und ein gesundes Wochenbett. Und das war eigentlich das, was in dieser Geburtsklinik, wo ich viel Praxis gehabt habe während meiner Ausbildung, das ist könnt ihr vor euch vorstellen, das ist wie ein Geburtshaus ohne Arzt, geleitet von philippinischen Hebammen. Genau, mit ambulanter Geburt. Und das war eigentlich unser Anliegen, dass die Frauen möglichst günstig dort gebären können, in die Schwangerschaftsvorsorge kommen können und sie ja, durch diese Betreuung in der Schwangerschaft dann auch möglichst gesund in die Geburt gehen. Und so auch die Sterblichkeit, um so die Sterblichkeitsrate von Mutter und Kind zu senken. Genau, dass ich auch wirklich weiß, dass das gelingt in dieser Klinik. Das wirklich ein Schlüssel, dass man die Frauen gut behandeln kann, wenn sie krank sind oder nicht, keine gute Substanz haben, dass wir sie ausbilden, wie sie sich ernähren können und was sie tun können für ihre Gesundheit. Also sie zu unterstützen in der Selbstfürsorge. Genau, und das ist ein Wohltätigkeitsprogramm dabei bei dieser Klinik, dass auch die Frauen möglichst wenig bezahlen müssen, um dort auch gebären zu können. Genau, also das ist so ein bisschen das Setting kurz beschrieben. Ein Geburtshaus ohne Arzt, wir haben die Frauen einfach verlegt oder verwiesen, wenn es nötig war, ins Krankenhaus, ins lokale Krankenhaus. Genau. Und ja, die Filipinos leben sehr eng aufeinander, in sehr ärmlichen Verhältnissen, auch Slums. Das spielt immer ein bisschen eine Rolle von der gesellschaftlichen Schicht. Aber wir hatten vor allem Frauen, die gewisse Lohngrenze unterschreiten. Die mussten das wie vorweisen, wie viel Geld ihnen zur Verfügung stand, damit wir nicht überrannt werden, auch von denen, die sich eine bessere Geburtsbetreuung leisten können. Also wir waren wirklich auf die Frauen in der Armut fokussiert.
Ja. Ja, sehr spannend. Und du hast uns ja auch im Vorfeld etwas über, also auch erzählt, dass es dich sehr geprägt hat, die Geburten auf den Philippinen. Wie kannst du das jetzt, oder kannst du uns schildern, was es auch mit dir gemacht hat, einfach diese Bedingungen ständig zu haben? Du hast gesagt, du hast über 300 Geburten in 2 Jahren begleitet. Das ist ja eine ganze Menge. Und wenn du jetzt so schilderst unter diesen Bedingungen, wie war das für dich einfach auch persönlich als Mensch? Wissen, dass du aus Europa kommst, wo es eigentlich ganz anders zugeht?
Also ganz ehrlich, aufgefallen ist mir das erst, als ich als Hebamme in meiner Anerkennungszeit in der Schweiz, da habe ich in einem Geburtshaus gearbeitet. Das ist mir eigentlich erst bewusst geworden. Weil das war wie normal für mich. Ja, ich habe selber auch noch gar keine Kinder selber gehabt oder mich zu stark mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt, dass ich die Ausbildung angefangen habe. Ich wusste einfach, das ist jetzt mein Weg. Ich habe mal eine Geburt gesehen während meiner Ausbildung zur Pflegefachfrau. Aber so richtig auseinandergesetzt habe ich mich mit der Thematik noch nicht anfänglich der Ausbildung. Und da bin ich natürlich einfach reingewachsen. Normal, dass die Frauen so, also normal, das ist schon nicht normal, aber es ist Alltag, dass die Frauen stark bluten, zum Beispiel. Ich weiß nicht, aber so viele Frauen bringen eine sexuell übertragbare Krankheit mit in die Schwangerschaft, vaginale. Das ist nicht verboten. Wir haben immer damit gerechnet, dass das ist. Chlamydien sind. Ja. Und dass wir die Frau behandeln müssen, oder genau, es gibt ein philippinisches Sprichwort. Wenn man schwanger wird, steht man mit einem Bein im Grab. Dass ein Kind lebend zur Welt kommt, oder sie feiern den ersten Geburtstag, ganz groß. Weil das einfach nicht selbstverständlich ist, dass das Kind das erste Jahr überlebt. Oder dass die Mutter die Geburt überlebt, ja, weil ärztliche Betreuung nicht überall oder Hebammenbetreuung nicht überall vorhanden ist. Und das ist einfach eine Prägung, die habe ich einfach so mitgenommen, bin als Hebamme da reingeboren oder aufgewachsen in diesem Setting. Und richtig aufgefallen ist es mir dann wirklich erst eigentlich, als ich in der Schweiz angefangen habe zu arbeiten, dass ich sehr wachsam bin, was könnte alles passieren. Mir jetzt war, ich muss schauen, dass diese Frau und das Kind gut leben.
Ja.
Und das ist uns auch gut gelungen in dieser Klinik. Also ich habe keine einzige Frau sterben sehen. Ich habe sie bluten gesehen, ja. Ganz schlimmen Hämorrhagien. Und Babys, da waren ein paar, die gestorben sind, nicht unmittelbar nach der Geburt, aber das war nie ein geburtshilflicher Grund, sondern Fehlbildungen, die aus finanziellen Möglichkeiten dann einfach nicht gehandelt werden. Aber diese Kultur, Filipinos sind übrigens sehr positive Menschen, die haben ein unglaublich starkes Mindset, die haben mich immer wieder beeindruckt, immer wieder aufstehen nach, in Krisen. Unglaublich fröhliche Menschen, happy people. Und die haben wirklich, die haben das wie integriert in ihr Leben, der Tod gehört dazu.
Schon wie du sagst, ist das Wort. Ich will nicht sagen, dass es normal ist, aber es ist sehr nah. Es ist einfach, ja, einfach, wie du sagst, einfach viel näher die Sterblichkeit, dass es passieren kann. Und deswegen wahrscheinlich da auch diese Schwelle, diese vielleicht auch Akte vor oder diesen, wir müssen das auf Biegen und Brechen verhindern, nicht so krass. Was jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern doch der Fall ist. Also da ist es eben so das Gegenteil. Wir wollen unbedingt verhindern, dass etwas passiert, was ja grundsätzlich gut ist, aber es dann schon so überhand nimmt, dass es zu einem Kontrollwahn ausartet. Und das dann wiederum auch die Frau hindert, in ihre natürlichen Instinkte zu tauchen und sich hinzugeben im natürlichen Prozess, weil eben dieses Überkontrollieren, dass ja nichts passiert, so vorherrschend ist.
Genau. Also das beeinflusst ja auch die Geburtshilfe. Wenn wir als medizinische Fachpersonen traumatisiert sind, zum Beispiel von einem Erlebnis oder einfach uns sehr erschreckt hat, kann unsere Geburtshilfe natürlich beeinflussen. Wir haben viel gesehen. Wir wissen, was passieren kann. Und wenn wir das nicht aufarbeiten und damit umgehen, dann greifen wir vielleicht auch viel früher ein. Dann gibt es viel mehr Interventionen. Aus Angst, dass
Ja.
etwas passieren könnte, weil wir das ja schon, weiß nicht wie oft, schon erlebt haben.
Ja. Ja, und also was mir kommt, ist so diese subtile Nuance zwischen, okay, ich bin wachsam, weil ich weiß, also als Fachperson, ich bin wachsam und ich hüte diese Frau und reagiere rechtzeitig, wenn ich reagieren soll, weil etwas ist. Und dann wieder diese andere Seite, okay, wie kann ich jetzt unterscheiden, ob jetzt mein Alarmglocken läuten aus einer Erfahrung heraus oder weil tatsächlich was ist. Und diese ganz, und das ist eine ganz subtile Arbeit, die ich auch, ja, als Mensch immer wieder machen. Ja? Sie kommt jetzt aus einer Angst und werde ich so handeln oder reagieren? Also unabhängig von Geburten, das ist manchmal so als Familienmutter, dass man eben eine Entscheidung fürs Kind, krank ist, gehe ich jetzt in die Behandlung oder vertraue ich, dass es jetzt gleich vorbei ist und so weiter. Und da immer zu prüfen in sich, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil wir sind ja Mensch und wir tragen das mit und das auch anzunehmen. Ja, alles hat Vor- und Nachteile. Ja, ein Fachperson hat eben diese Erfahrung, wenn was ist, was auch gut ist, weil sie es schon erlebt hat. Ah, so und so kann man das lösen. Und auch
Also,
wirklich diese Möglichkeit, die eine Doula allein nicht hat, ja. Die Hebamme, die hat viel, viel mehr medizinisches Wissen und auch Erfahrung, dass sie tatsächlich auch Mutter und Kind beschützen, manchmal auch retten kann. Und die Doula kann das nicht. Und das ist ein Schatz. Und dann wiederum so, okay, und wo kann dieses Erfahrungsgebiet eben uns im Weg stehen und vielleicht Interventionen verursachen, die gar nicht notwendig sind? Und da, glaube ich, ist es ein Spiel, ja, das ist dieses, okay, wie kann ich jetzt mit dieser ganzen Situation umgehen? Und also ich finde richtig schön, dass du dann auch Stilberaterin geworden bist und Doula, weil damit kannst du auch wirklich die Frauen von Anfang an so begleiten, so natürlich wie möglich. Und das trotzdem im Hintergrund dein ganzes Wissen, ja? Also magst du darüber ein bisschen erzählen, diesen Übergang, ja, in der Schweiz, diese Anerkennung und ja, was du dann daraus, ja, als einzigartige Hebamme Doula in der Schweiz, was du jetzt genau entwickelt hast.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich spreche immer von den verschiedenen Hüten, die ich trage. Ja, manchmal trage ich den Hebammenhut und dann trage ich wieder den Doula-Hut, aber es ist nicht immer möglich, das so klar zu trennen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Von den Kompetenzen her, das ist für mich nicht schwierig. Ich weiß, als Doula mache ich keine medizinischen Sachen. Ich kann das sehr gut trennen, und bin eigentlich auch nur als Doula bei der Geburt, wenn ich als Hebamme im Wochenbett arbeite. Was ich aber auch sehr schön finde, durch das Hebammenwissen, dass ich als Doula die Frauen auch gut informieren kann, wenn sie Fragen haben oder wenn sie meine Meinung wissen wollen oder warum etwas nicht fragen konnten. Dann kann ich hier in diesen Riss treten, in diese Informationslücke, oder sie einfach sehr bestärken, auch darin, dass sie ihre Informationen holen. Also ich leiste sehr viel Arbeit in Bezug auf die Familie, das Paar zu unterstützen, dass sie sich selbst Informationen holen. Wie können Sie Fragen stellen? Wie können Sie eine gute, informierte Entscheidung treffen? Und hier hilft es mir sehr, dass ich dieses medizinische Wissen habe, auch wenn ich keine medizinischen Aktionen ausführe. Und das empfinde ich auch als eine große Bereicherung und gerade auch im Bereich Wochenbett. Wenn ich als Hebamme medizinische Versorgung leiste, da aber eben auch manchmal auch diesen Doula-Aspekt, was ja eine Hebammenarbeit ist, emotionale Begleiten, dass ich als Doula hier wie noch mehr Zeitangebot wie stellen kann für die Frau. Kann mich als Doula buchen. Und da kann man einfach auch mal noch viel tiefer in ihre Wünsche und Bedürfnisse und in die Möglichkeiten eintauchen, als ich es als Hebamme könnte. Einfach von auch vom Zeitaspekt her. Genau. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Kombination. Genau. Das war eine Bereicherung, aber manchmal eben auch herausfordernd. Oder wenn ich jetzt eben Frauen als Doula begleite und sie dann aber wissen, dass ich Hebamme bin, dass sie in mir dann die Hebamme sehen. Und hier muss ich manchmal auch ganz klar sagen, meine Rolle ist nicht die der Hebamme. Ja, ich bin als Doula bei dir. Ich habe dieses Wissen, aber es ist im Moment nicht die Rolle. Ja, ich bin jetzt Doula, deine Doula. Und das gelingt mir gut, dieser Rollenwechsel. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, es zu trennen, aber an den wichtigen Orten kann ich es trennen. Genau. So kompetenzmäßig. Und es gefällt mir sehr gut, diese Arbeit. So.
Was mich jetzt interessiert, ist auch, wie hast du das Gefühl, dass die Frauen sich heutzutage vorbereiten auf ihre Geburt? Also ist da mehr Bewusstsein entstanden die letzten Jahren oder ja? Was machst du da für Erfahrungen, dass die Frauen sich mehr mit dem Körper zum Beispiel auseinandersetzen, mit dieser Geburt an sich? Wie will ich gebären? Wo will ich gebären? Wie bereite ich zum Beispiel mein Wochenbett vor? Ob da eine positive Entwicklung gerade ist.
Also das sind jetzt mehrere Themen, die du hier ansprichst. Also Geburtsvorbereitung ist ganz klar ein großes Interesse da. Geburt, wie schaffe ich das? Wie bereite ich mich gut vor auf Geburt? Hier gibt es auch ganz tolle Angebote mittlerweile, also mit Geburtshypnose und all diesen mentalen stärkenden Vorbereitungen. Das ist auch sehr gefragt, bei vielen, auch nicht bei allen. Ich finde, es gibt hier auch ganz unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Interessen. Es gibt auch diese Frauen, die sagen, ah, ich möchte möglichst nichts wissen, ich möchte einfach an die Geburt gehen und ich möchte nicht viel machen. Also die gibt es auch. Was mir aber auffällt, ist, dass die Wochenbettvorbereitung völlig unterschätzt wird. Für mich ist die Wochenbettvorbereitung genauso wichtig wie die Geburtsvorbereitung. Und das ist auch eine viel längere Zeit, die wir nach der Geburt verbringen als während der Geburt. Und als Wochenbetthebamme sehe ich das auch, dass viele Eltern sich überrumpelt oder überfordert fühlen. Und das ist auch eines meiner Angebote, die ich auch pushen möchte. Diese Wochenbettvorbereitungsgespräche oder auch Stillvorbereitung. Hier möchte ich mich auch noch mehr zeigen, auch, dass es wichtig ist. Aber ich denke, es braucht auch einfach noch Zeit, dass das auch noch bewusster wird, weil auch die Nachfrage der Wochenbett-Doula-Betreuung ist meiner Meinung nach noch nicht so groß, wie ich es mir wünschte. Das ist doch meiner Meinung nach sehr in den Köpfen, dass ich habe die Hebamme, das reicht. Und ja, wenn eine Hebamme sehr viel Zeit investieren kann, ist ja auch immer Krankenkasse hat ein gewisses Kontingent, aber vielleicht braucht eine Frau mehr Betreuung. Und hier sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich und ich persönlich erlebe es, dass die Nachfrage nicht so groß ist im Moment noch.
Ja, weil wie du sagst, vielleicht ist auch einfach das Wissen darüber gar nicht so präsent. Wie du sagst, die meisten fokussieren sich auf die Geburt, sehen, das große Ziel ist die Geburt und danach ist eh alles entspannt. Vielleicht kannst du aber da kurz drauf eingehen oder vielleicht ein paar Punkte nennen, warum das für dich so wichtig ist, auch das Wochenbett. Also welche Aspekte der Vorbereitung siehst du als besonders wichtig? Und was du eben dann auch in den Gesprächen, in den Wochenbettgesprächen mit reinfließen lässt. Oder wo siehst du jetzt einfach einen Bedarf an Informationsmangel, dass die Frauen sich auch gar nicht bewusst sind, dass da etwas wäre, worauf man sich schon vorbereiten darf?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Themen. Einerseits ist ja auch die gängige Meinung da, ja, mein Mann ist ja dann da. Und ich habe die Meinung, gerade Väter können sehr traumatisiert sein von einer Geburt, müssen nicht auch kann, oder auch sehr erschöpft oder auch sehr bedürftig, aber das sieht man den Männern vielleicht nicht so an, den Vätern, oder sie kommunizieren es anders. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und für das bin ich auch Doula, Wochenbett-Doula. Ich bin für beide Elternteile da oder auch Partnerinnen. Also das ist egal, welches Geschlecht, ich bin für diese Familie da, diese neugeborene Familie in dieser neuen Situation, die, ich bin da nicht nur für die Mama da. Ich bin für alle da in dieser Familie als Doula. Und dieses Thema, also diesen Satz habe ich auch schon öfter gehört. Ja, mein Mann ist ja dann da, der kann für mich kochen oder der kann den Haushalt machen oder der kann mich unterstützen. Aber ich glaube, dass das eben nicht, ja, nicht unbedingt so laufen sollte, weil der Mann ja auch Zeit braucht oder ja, zweite Elternteil diese Zeit braucht, um anzukommen in dieser neuen Situation. Wir haben eine große Dunkelziffer von postpartaler Depression in Männern, Vätern, Partnerinnen. Und das ist dann für mich immer noch ein zu großes Tabuthema. Und wenn dann noch die Überforderung, Schlafmangel, neue Situation, schreiendes Baby dazukommt, dann reichen Hebammenbesuche einfach nicht aus, meiner Meinung nach. Da bräuchte es noch viel mehr einfach Präsenz, zum Beispiel von einer Doula. Und da wir in der westlichen Welt nicht selbstverständlicherweise eine große Familie um uns haben, das ist in den Philippinen anders. Die leben aufeinander und alle sind füreinander da. Das fehlt uns. Und wir sind auch so geprägt, wir müssen das alles alleine schaffen. Und deswegen in meinen Wochenbettvorgesprächen thematisiere ich das Thema Selbstfürsorge der Eltern. Das ist mir ein sehr großes Thema. Welche Strategien kenne ich, habe ich, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, damit ich, wenn es mir nicht gut geht, für mich sorgen kann. Genau, also gibt es Rituale, kleine tägliche Rituale und wenn es nur den Lieblingssong ist, den man am Morgen laut anstellt im Radio oder so, oder sich 5 Minuten hinsetzt, eine Kerze anzündet, etwas ermutigend li es liest oder einfach einen Tee trinkt. Es muss gar nichts Riesiges sein, aber etwas Wiederkehrendes, das jeden Tag kommt und das mir gehört, mir als Mama, mir als Papa. Das finde ich enorm wichtig und das ist ein sehr wichtiger Punkt von meiner Wochenbettvorbereitung. Wie kannst du Selbstfürsorge betreiben? Wie kannst du bekommen, was du brauchst, auch wenn das Gefühl da ist, ich kann gar nichts mehr für mich machen. Ich bin jetzt nur noch fürs Baby da. Welche Ressourcen habe ich? Wo kann ich mich melden? Genau. Welches Unterstützungsnetz ist vorhanden? Und dann ein anderer Punkt ist, wenn die Mama stillen möchte, mir liegt das sehr am Herzen. Ich möchte nicht, dass sie eine stille Ausbildung macht, aber es gibt Punkte, die finde ich wichtig, dass Frauen kurz hören, was könnte mir begegnen in den ersten Tagen nach der Geburt oder was ist wichtig beim Stillstand in den ersten 2 Stunden nach der Geburt. Genau, und ja, die Organisation. Wie stellen Sie sich das Wochenbett vor? Das ist auch ganz spannend. Das frage ich meine Paare. Wie stellst du dir die Zeit nach der Geburt vor? Sie haben ja oft Geburtswünsche. Das wünsche ich mir für die Geburt. Aber was wünschst du dir fürs Wochenbett? Und wenn dann da was kommt, dann frage ich, okay, und wie kannst du sicherstellen, dass du das auch bekommst? Oder was? Was kannst du tun, dass das auch passiert? Ja. Und das ist für jede Familie anders. Kommt auch darauf an, ist es das erste Kind oder schon das dritte, vierte? Genau. Ein sehr individuelles Gespräch auf jeden
Ja,
Fall.
das
Ja.
So wichtig, ich erlebe immer wieder Paare, wo die zu meinen die Partnerschaft nach der Geburt wackelt, weil alle dieses, so vor allem beim ersten Kind, dieses im Elternsein reinwachsen. Also wir sind eben jeder für sich, auch wenn man ein Paar ist, und dann plötzlich sind beide fürs Baby da und gar nicht mehr so, wow, und wie läuft das jetzt zu dritt, ja? Und sich gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Und ja, manchmal eben dieser Fluchtmechanismus, ah, ich will hier noch raus aus der Situation, weil sie gar nicht so in diese Stärke vorbereitet sind, zu sehen, ja, ich möchte das, ja, wir haben uns für ein Kind entschieden und ja, ich werde das stehen und ja, stark sein, auch wenn es manchmal vielleicht ja keine Nächte gibt und ich bin müde und auch wenn manchmal so, ah, jetzt muss ich kochen oder wie kann ich das alternativ machen? Kann ich mir schnell was zum Essen bestellen, wenn niemand die Kapazität hat, für die Familie mehr zu kochen? Weil eben Erschöpfung oder etwas, ja, körperlich bedarf ist, sich zu erholen. Und das, wie du sagst, das ist nicht nur die Mutter, das ist eben das Konstrukt Papa, Mama, Kind oder andere Kinder, wenn es eine Großfamilie ist. Und alle soll es gut gehen, ja. Und wir haben eben, wie du gesagt hast, nicht mehr die Gesellschaft, wo eben die Nachbarn, die Familie und so für einen, ja, mithelfen und dabei sind, also voll dabei sind, weil eben vielleicht die Nachbarn selber arbeiten oder die Verwandte weiter weg wohnen. Heutzutage ist es ganz, ganz oft so und deswegen sind eben Doulas oder in Deutschland Mütterpflegerin da, was auch wunderbar ist, dass
Ja.
und jedoch habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns anders ausrichten und öffnen, ganz viel von alleine zu uns kommt. Also ich habe beim dritten Kind habe ich gar nicht so das Wochenbett so vorbereitet, dass ich ganz aktiv war und ganz vorgekocht und was weiß ich was. Ich habe mich einfach nur geöffnet, dass Hilfe kommt. Ich habe einfach mich so komplett mental und fröhlich ausgerichtet, nach der Geburt werde ich hier wie eine Göttin versorgt. Und das ist passiert. Und überall kamen Essenkörbe, Kerzen, Pflanzen, was weiß ich, Geschenke und die haben es einfach nur vor der Tür gelegt.
So schön.
Ohne Stören, ohne Klopfen. Das war so magisch, weil ich gemerkt habe, ja, das macht so viel aus, wie wir ticken auch. Und das ist etwas, was ich da den Frauen ans Herz lege. Ja, öffne dich für das, das kommen mag, ja, zu dir, weil eigentlich das Leben will fließen und die Leute freuen sich, wenn sie so einen Korb für eine Mama vorbereiten mit Brot und Obst und Marmelade und was weiß ich was. Das nährt selber, ja, aber keiner mehr kommt auf die Idee, dass da ein Bedarf ist für die Mutter. Ja, die Eltern sind bedürftig, ja, und es geht nicht darum, sie zu besuchen und zu sagen, wie sie am besten stillen sollen, weil sie die besten Ratschläge haben, die manchmal voll hinderlich sind, weil das nicht die richtigen Ratschläge sind. Also darum geht es nicht. Es geht darum, okay, dann gebe ich halt was. Oder eben, wenn das Baby ein bisschen größer ist, ja, kann ich eine Stunde im Arm nehmen als Nachbarin, dass du duschen kannst in Ruhe. So ganz einfache Bedürfnisse, ja, die Mütter haben, die gar nicht ausgesprochen werden, die gar nicht gesehen werden. Und oft ist es auch wirklich dieser Partnerschaftskonflikt, weil die Mutter erwartet, ja, ich muss meine Grundbedürfnisse, Zähne putzen, duschen und keine Ahnung, ein Frühstück zu mir nehmen, muss ich erfüllen, irgendwie sonst drehe ich durch. Und erwarten immer vom Vater, dass er plötzlich alles übernimmt. Und der Vater hat vielleicht nicht die Kapazität, weil er selbst schon wieder arbeiten muss oder eben auch nachts nicht schläft und selbst erschöpft ist. Oder wie du gesagt hast, von der Geburt vielleicht traumatisiert ist, aber in unserer Gesellschaft, Trauma, der Vater hat auch keinen Raum. Wer spricht denn mit dem Vater nach der Geburt, ob es gut war oder nicht? Ja, ganz wenige Hebammen machen das, glaube ich, wenn dann schon auch noch die Hebammen oder die Doulas. Aber oft wird es einfach so, ja, unterm Teppich gekehrt und der Papa muss weiter funktionieren und leisten. Und das sind Sachen, die dann Jahre später wieder dann ans Licht kommen. Also so ein extrem wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, weil das ist auch wirklich, das geht um unsere Gesellschaft. Ja, was wollen wir gemeinsam kreieren für die Menschen? Und das ist das, genau, was Irene und ich uns gerade ans Herz legen. Und du auch mehr Bewusstsein ja, in diese Raum zu bringen. Also mehr Bewusstsein ins Wochenbett, mehr Bewusstsein ins Zusammen, mehr Bewusstsein in, wie kann ich mich stärken. Also ich fand das wunderbar, das mit dem Ritualen auch, was du erzählt hast. Ja, wie kann ich trotzdem allem Chaos um mich herum, wie kann ich was machen, dass ich mich wieder zentriere? Atmen finde ich auch ein wunderbares Möglichkeit, einfach nur im Körper atmen und sagen, okay, und jetzt, ich komme nochmal runter und schaue, wie es weitergeht. Ja, also richtig, richtig coole Arbeit machst du.
Danke. Ja, das ist der Schlüssel auch, dass wir Frauen, wir Mütter lernen, dass wir es wert sind, ja, zu empfangen. Und auch, dass das Wochenbett nicht irgendein Luxus ist, sondern dass das nötig ist. Das ist ein Muss. Genährt, wir müssen genährt werden, nachdem wir so genährt haben. Und nähren, immer noch. Wir stillen und unsere Liebe, auch wenn wir nicht stillen, wir nähren ein Kind. Wir müssen auch genährt werden. Wir Mütter. Und damit das möglich ist, du hast das ganz schön gesagt, müssen wir auch empfangen können, empfänglich sein. Uns erlauben, dass wir das bekommen dürfen von jemand anderem. Und dass das eben nicht unbedingt der Partner ist. Sondern dass wir Frauen eigentlich auch, wir sind gemacht für die Gemeinschaft. Und das machen viele Völker zum Glück auf dieser Erde noch, dass die Frauen eine frische Mama, eine Wöchnerin, wochenlang, wenn nicht monatelang versorgen und nähren und massieren. Mit Kräutern und gutem Essen und sie ermutigen mit Worten, stärken, nähren mit Worten.
Ja.
Und das, für das brennt mein Herz wirklich. Und es ist wirklich, wirklich auch kulturell ein Einfluss, ob wir so geprägt sind oder nicht. Und ich hoffe, wir können das shiften für unsere Töchter und Enkelinnen, dass wir das wieder leben.
Ja, und wir leben wirklich in einer Welt, geben besser als nehmen, nicht? Und eigentlich erst wenn unser Energiesystem voll ist, können wir nähren, unsere Kinder was geben. Wenn wir auf Minimum laufen, dann ist es schwierig, dann ist es mühsam. Ja? Und die meisten Mütter sind extrem bedürftig. Eigentlich sind sie unterernährt energetischen Sinn. Wie du sagst, nähren, nähren. Genau darum geht es, nähren, nähren, weil unabhängig vom Körpergewicht, die sind unterernährt im Sinn von eben aufnehmen, empfangen oder selbst Energie schöpfen. Das ist ein Durchfluss, was nicht so selbstverständlich und funktioniert bei vielen Frauen. Weil die das nicht gelernt haben, weil viele Mütter von die Generationen, also bevor, sagt man, oder? Ja, bevor uns, unsere Mütter, Großmütter, Urgroßmutter, die haben nicht unbedingt gut für sich gesorgt und haben sich aufgeopfert. Und wir haben das so gelernt und das ist ein Moment, habe ich das Gefühl, in unserer Wandelzeit, wie alle das nennen, die Zeit, was wir jetzt erleben, das zu switchen und zu sagen, stopp, wir dürfen uns nähren, wir dürfen empfangen, wir dürfen wieder als Frau und Mutter wertgeschätzt werden. Ja? Und es gibt sehr wohl Kulturen, die das nicht verloren haben.
Ja.
Ich kenne eine Frau aus Tunesien mit 14 Hausgeburten und sie hat erzählt, wenn Geburt ist, kommen fast alle vor dem Haus, nicht im Raum, wo die Frau gebiert, aber in die Küche, im Wohnzimmer, vor der Tür und überall sehr wohl. Und die Menschen, was machen die? Die kochen, die singen, die feiern die Geburt, bevor das Baby da ist. Da wird einfach so ein Vorenergie eingebracht und ja, und die Frauen werden dann von anderen Frauen in die Geburt begleitet und die Männer, die sind dafür die Gesellschaft, die hier schon vorfeiert. Also es ist eine ganz andere Energie. Wenn ich das gehört habe, das hat mich so berührt und sie hat erzählt von dieser 14 Hausgeburt, ganz natürlich, wo auch die Kleingeschwister zuschauen und das einfach ja selbstverständlich hineinfließt. Und ich glaube, da sind wir weit weg davon in unsere Länder, ja, Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich. Da ist noch so ein Zwischending, ja. Das heißt, die Frauen fangen an aufzuwachen, fangen an zu sagen, ah, vielleicht geht es doch anders. Und ja, wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, wir drei, dass es auch anders geht. Aber deswegen sagen wir es auch, das geht auch anders. Aber viele Frauen, die zweifeln dann, die sagen, ah, vielleicht geht es anders, aber vielleicht soll ich doch das machen. Oder vielleicht, da ist noch so ein Zwiespalt zwischen, was sie gelernt haben und was sie fühlen. Und deswegen möchte ich mit dir nochmal auf das Thema Fühlen gehen. Ja, wie machst du das, damit die Frauen sich wieder fühlen, ja, und wieder wissen, oh, das kommt vom Herzchen?
Also jetzt im Wochenbett. Also ich mache unterschiedliche Dinge. Ich höre Ihnen natürlich zu, wenn Sie erzählen möchten. Ich schaffe einfach Raum. Ich halte Raum. Das ist ein riesiger Begriff, ein sehr diffuser Begriff. Das bedeutet auch immer etwas anderes von Frau zu Frau. Aber eigentlich durch meine Anwesenheit und durch mein Dasein, nicht, dass ich irgendwo mit meinen Gedanken schon wieder irgendwo anders bin, weil ich bin jetzt da und ich sehe dich und ich halte dich. Physisch oder auch einfach energetisch. Ich bin da. Ja. Und das habe ich vorhin nicht angesprochen, aber ich habe viele Frauen im Wochenbett, die ihren Körper nicht gut wahrnehmen und wahrscheinlich schon früher ihn nicht gut wahrnehmen konnten. Frauen, die haben sich noch nie angeschaut, vaginal. Und jetzt haben sie eine Geburtsverletzung. Und das ist auch Arbeit, die ich sehr, sehr sachte und achtsam mache, dass die Frauen sich mit ihrem Körper beschäftigen, dem veränderten Körper. Und das gehört eigentlich auch bei mir schon in die Wochenbettvorbereitung dazu, dass sie sich mit ihrem Körper auseinandersetzen, sich spüren, sich selber anfassen, eincremen oder auch anschauen, ja. Aber da müssten wir schon bei den Mädchen ansetzen, eigentlich. Das ist ein riesiges Thema, dass viele Frauen nach der Geburt wahnsinnig Mühe haben mit ihrem eigenen Körper. Und wie soll eine Frau geerdet und empfänglich sein, wenn sie sich selbst ablehnt? Ja? Oder einfach sich fürchtet vor ihrer Geburtsverletzung, vor ihrer Bauchgeburtsnarbe. Und hier versuche ich, ihr Anerkennung zu geben, liebevolle Anerkennung. Und ich rede nicht von Kaiserschnitt, ich verwende vor allem das Wort Bauchgeburt, weil ich möchte, dass sie das immer wieder hört. Sie hat geboren. Und das, genau, das sind alles so kleine, achtsame Dinge, die ich einfließen lasse in meine Betreuung. Was ich auch sehr immer mehr mache und wichtig finde, ist Massage, Berührung, wenn sie es möchte. Oder auch das Bauch einbinden. Das ist etwas, was mich sehr begeistert, weil die Frau hat erstens ein tägliches Ritual. Sie muss sich mit ihrem Bauch beschäftigen, wenn sie sich selbst täglich einbindet. Die Gebärmutter wird gehalten, diese Leere im Bauch wird wie geschlossen und entgegengewirkt. Und es hilft dem Wochenfluss, der Rückbildung, es hilft den Bauchorganen wieder zurückzukommen, es hilft dem Energiefluss, zentriert nach unten, erdet. Es ist eine wunderbare Art und Weise, der Frau ein Gefühl zu vermitteln von gehalten werden. Das Tuch hält, stützt sie beim Stillen, entlastet die Brustmuskulatur auch. wenn sie aufrecht sitzt, durch dieses Binden. Genau, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die Frau in ihre Wahrnehmung zu bekommen oder sie zu erden. Und ja, da gibt es auch zum Beispiel das sogenannte Yoni-Steaming. Frauen, die Mühe haben, sich selbst zu berühren oder eine Geburtsverletzung haben, die für sie traumatisch ist oder die schmerzt, mit diesem sanften Dampf, das ist auch eine Berührung. Der Dampf berührt. Das kann so heilsam sein, auch seelisch, oder die ganze Wahrnehmung im Becken verstärken, im Beckenraum, wo die Geburt stattgefunden hat. Genau, und es hilft der Durchblutung, hilft der Wundheilung. Ja.
Ja, wenn wir darüber nachdenken, in der ganzen Welt gibt es diese Kultur des Dampfbad oder diese Kultur der Tücher. Ja, und du machst auch die Rebozo-Rituale nach der Geburt, dass die
Genau.
Frauen auch wieder wirklich ihre Energie zurückholen können.
Wochenbett dann früh. Genau. Die
Genau.
schließen.
Diese
Auch
Schließung.
bereit ist, verschlossen zu werden. Genau. Ja.
Genau, das ist so. So wunderbar, dass es jetzt bei uns auch wieder kommt. Ja, dieses, ja.
Ist eine sehr gute Lehrerin. Ja, also ich durfte das von dir lernen und wirklich, wirklich wirksam, heilsam und ein wunderschönes Ritual für Frauen nach der Geburt, egal wann.
Ja. Und ja, und die Frauen, also immer mehr tragen sie auch die Babys im Tragetuch. Ja, und das finde ich auch schön, weil da ist das Baby wirklich gehalten, wackelt mit der Mutter, also fühlt sich da in diesem Schaukeln automatisch drin. Da ist der Halter auch drin und das Baby eben hält den Bauch auch mit. Ja, und das ist so schön, dass es das gibt. Und ja, mittlerweile gibt es so einfache Tragetuch. Also das ist da so viel Entwicklung. Also ich habe meine Kinder vor 20 Jahren bekommen. Da war noch so das Tragetuch, ja, nur ein Stoff, den man selber gewickelt hat. Und mittlerweile gibt es Mischungen aus eben diese Babytrage und Tragetuch, wo die Kinder so diese ganze Komfort von Tragetuch haben und die Mutter jetzt ganz praktische Seite hat, sie muss nur reinschlüpfen und das Baby ist drin. Das ist fantastisch, was da gemacht worden ist. Das ist schon mal ein Zeichen der Fortschritt in die Richtung, ja. Und ja, ich finde so, so, so schön, dass du von dieser Bauchpflege redest. Also erstmal auch ba Bauchgeburt, weil sonst ist es ein Schnitt, Kaiserschnitt. Und jetzt ist es eine Bauchgeburt. Die Frau hat geboren. Ja, sie hat ja geboren eigentlich. Genau, dass man da auch eine Versöhnung reinbringt im Feld und zu sagen, okay, das ist passiert. In die Zeit gehen wir jetzt nicht zurück, aber wir können uns damit versöhnen und in Harmonie damit und im Frieden bringen. Was manchmal gar nicht so einfach ist, weil oft eben die Kaiserschnitt dann gemacht werden, wenn es stressig wird in der Geburt.
Ja.
Und jedoch gibt es diese Möglichkeit, eben mit dem Bauch in Kontakt zu kommen. Wir können heutzutage auch Organgespräche führen mit der Gebärmutter und eben auch wieder mit einem Spiegel schauen, okay, was ist verletzt? Auch das im Bewusstsein zu bringen, okay, das ist jetzt verletzt, aber das bringt auch dem Körper im Bewusstsein zu sagen, oh, und das darf ich jetzt wieder zumachen, ja? Weil wenn der Geist vom Körper abgekoppelt ist vor lauter Stress bei der Geburt, dann das kann es sein, dass die Rückbildung und die Heilung lang dauert, weil die Frau sich gar nicht so richtig im Körper wieder zurückführt, sondern in diesem Zwischenzustand bleibt zu sagen, oh mein Gott, was war das jetzt? Oh mein Gott, was war das jetzt? Also unbewusst läuft diesen Film, ja, und da ist gar nicht dieses, ah, okay, ja, und das ist echt verletzt worden, oh mein Gott, ja, und oh, jetzt darf ich was für handeln. Also ich weiß. Ich hatte nie eine Geburtsverletzung in dem Sinn, aber ich hatte nach der Geburt eine Hebamme, die gesagt hat, ja, nimm Calendula-Essenz und warm Wasser und mach auf die Yoni drauf, wenn du aufs Klo gehst. Jedes Mal, dass du aufs Klo gehst. Ja? Und das war so, wow, und ich kann was für mich tun. Ja? Und ich kann dieses Wasser, und das hat mir so gut getan, dass ich das gemacht habe, um mich wieder so. Ah ja, und da kommt was Warmes unten. Ah, ich bin wieder da. Ja. Und das habe ich dann auch wirklich bei jedem Kind machen dürfen. Ich fand das so einen einfachen und ja, wunderbaren Tipp, ja, um diese vielleicht so geschwollene Stellen bisschen ja die Schwellung zu lindern oder eben wieder zu spüren. Ja.
Ja, und die Wärme und überhaupt Wasseranwendungen sind sehr wirksam. Ich denke da auch an das Babyheilbad, gerade bei einem Neugeborenen, das Aufzeichen zeigt, dass das erlebt hat, was es beschäftigt oder es einfach vielleicht auch traumatisiert ist durch eine mechanische Geburt, Vakuum oder es gibt so viele Möglichkeiten, Heilung im Wochenbett fließen zu lassen. Und das erinnert mich auch an die Frauen in den Philippinen. Das war ein riesiges Thema, das Thema Wasser, Geburt, weil viele Filipinas glauben, dass sie sehr offen sind, das stimmt ja auch, dass Geister im Wasser sind und die negative Geister. Und sie nicht mit Wasser in Berührung kommen dürfen für eine gewisse Zeit nach der Geburt. Also nicht waschen, das Baby auch nicht, weil diese Geister in den Körper kommen könnten. Und das war eine riesige Aufklärungsarbeit, die wir auch immer wieder pushen mussten nach der Geburt. Hast du dich schon gewaschen? Warst du schon baden? Ja. Zu baden, taking a bath, meistens doch, sich übergießen mit Wasser. Und das war damals auch für mich in der Ausbildung schon sehr prägend, dass das Wasser, was die Frauen so erden würde und ihnen eine gute Durchblutung geben würde und ein gutes Körpergefühl, dass das so abgelehnt wird. Und das trägt auch dazu bei, für Wochenbettinfektionen und für Stress im Wochenbett. Und ja,
Kann es
diese.
daran liegen, Medea, dass das Wasser vielleicht zu anderen Zeiten nicht sauber war und dass sie sich dadurch Infektionen geholt haben und dadurch diese Glaubenssätze in die Gesellschaft sind?
Das kommt natürlich auch sehr darauf an, wie die Wasserqualität ist.
Ja, genau.
Genau, das ist auch unterschiedlich. Das kann auch davon kommen, genau.
Ja.
Das Wasser, das sie trinken, ist auch nicht immer rein. Genau, und das war auch ein großer Teil dieser Aufklärung von den Schwangeren und auch den Müttern. Die Mütter haben da auch noch einen großen Einfluss auf ihre Töchter nach der Geburt. Aufzuklären, dass gewisse Dinge ja halt nicht stimmen, aber das macht natürlich achtsam. Und das, ja, ist mir eben noch in den Sinn gekommen, weil wir ja wirklich auch mit eben diesen Wasseranwendungen so gute Erfahrungen machen nach der Geburt und wir sie eigentlich noch viel mehr leben dürfen oder bringen dürften. Das machen wir ja jetzt bereits mit Yoni-Steaming oder auch eben beim Schließungsritual sind Kräuterdampfbad integriert und ein Kräuterbad oder Sitzbäder. Das ist eben sehr, sehr positive Wirkung im Wochenende.
Ja, und es sind so viele Kräuter, die zicatrisierend, wer ist das auf Deutsch? Wundheilung fördern. So
Und
viele. Ja, also wenn wir uns mit diesem Steaming nach der Geburt beschäftigen und schauen, okay, welche Kräuter helfen, so Calendula, Kamille, da gibt es so viele und das können wir einfach auch machen. Das ist so einfach, ja. Und wenn da eine Frau ist, wie eine Doula, die das sagt und vielleicht auch vorbereitet, die Kräuter holt und sagt, okay, jetzt brauchst du nur noch dich auf diesem Dampf setzen. Das ist so schön, ja?
genau, wenn die Frau offen dafür ist, dann ja.
Ja, genau.
Und das ist auch eine Doula-Qualität. Also das lohnt sich. Eine Doula lohnt sich immer. Und eine Bettdoula auf jeden Fall sowieso auch. Es geht nicht nur um die Geburt, es geht auch die Zeit nach der Geburt. Und da sind Doulas unglaublich wichtig.
Ja, und ich lade wirklich alle Menschen, die jetzt zuhören, wenn eine Frau ein Baby bekommt, kauft nicht der 10. oder 11. Strampler.
Ja.
Gibt Geld, dass sie sich Essen holt, dass sie sich Betreuung holt, dass sie sich eine Putzfrau holt, wenn sie braucht. Ja, holt einfach Geld zusammen, dass das, was sie wirklich braucht, sie kann es dann entscheiden, wo sie das Geld ausgibt. Aber diese Spielsachen und so, das ist alles Geld, die man dann nicht braucht. Irgendwelche Plastikmusik und was weiß ich was, was da gekauft werden mit der Risik, wir geben der Frau was Gutes. Ja, überleg dir bitte heute, was ist wirklich gut für die Mutter, ja? Oder frag sie, was ist gerade wirklich gut für dich? Weil das darf auch in unserer Gesellschaft, dieser Konsum, ist komplett falsch ausgelegt. Da werden tausende Euros für Kinderwagen, die man auch kostenlos gebraucht kriegt, fast, und für ein paar Euros. Und dann plötzlich kein Geld für die Hausgeburtshebamme, Doula oder Nachbetreuung. Und das ist so schade. Das ist so schade. Und das ist nur eine Frage des Bewusstwerdens. Ja, danke,
Ja,
dass du das auch noch sagst. Ja.
vor allem diese Babyshowers, also er legt zusammen, damit sich die Frau eine Doula engagieren kann. Ja, und das sage ich nicht wegen mir. Es ist eine Investition, die Freunde, Familie oder die Frau in sich selbst macht. Und das ist unbezahlbar.
Ja.
Das ist unbezahlbar. Weil diese Geburtswochenbetterfahrung, die vergisst man nicht, die nimmt man mit ins Leben und das kann man sich im Nachhinein nicht mehr kaufen. Das hat einen Ewigkeitswert. Ja.
Wow.
Ja, das stimmt sehr schön. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch gern einfach Lust von dir, wenn du jetzt so die Erfahrungen aus den Philippinen und der Schweiz einfach so gegenüber hast. Wo siehst du zum Beispiel, haben die Filipinos etwas voraus, was wir zum Beispiel jetzt in den deutschsprachigen Ländern oder in Europa noch nicht zu leben oder noch eben sehr wenig da ist? Oder was würdest du einfach gerne aus dieser philippinischen Kultur mit hernehmen und sagen, das gehört hier noch viel mehr gelebt? So deine vielleicht auch große Vision für die Geburtshilfe in Europa, deutschsprachigen Raum.
Also grundsätzlich, die Filipinos haben uns sehr viel voraus, was Zwischenmenschlichkeit und Gemeinschaftssinn anbelangt. Sie haben auch eine große Akzeptanz für das Gegenüber. Und ich war 2,5 Jahre lang eine Fremde in diesem Land und wurde so viel Liebe, Annahme aufgenommen in diesem Land, als wäre ich eine von ihnen. Und das hat mich sehr geprägt und auch geehrt und berührt. Man sieht von weitem, dass ich weiß bin. Und ja, einfach diese offenen Herzen und dieses Strahlen, das mir an allen Ecken entgegenkommt. Diese Herzlichkeit, die vermisse ich manchmal in meiner Kultur, weil viele einfach so introvertiert und für sich und es ist viel schwieriger zusammenzukommen, das zu organisieren. Unsere Agenda ist so voll. Ja, es ist alles viel strukturierter, organisierter. Ich sage nicht, dass es schlechter ist, aber es kostet uns auch viele Erlebnisse miteinander. Die Verbundenheit miteinander. Und das wirkt sich aufs Wochenbett aus, auf die Geburt, alles, auf unsere Gesellschaft. Was mir auch unvergessen bleibt, Es hat einen riesigen Brand gegeben in einem Slum in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und das ist immer verheerend. Und das passiert manchmal. Wenn irgendwo Feuer ausbricht, brennen ganze Quartiere nieder. Wenn die Feuerwehr kommt, ist ein Bambushütten. Das ist einfach immer tragisch. Und es oft Toten. Von jung bis alt. Und ich bin da reingelaufen nach dem Feuer, um, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich habe, glaube ich, eine Frau von uns gesucht. Und dann ein bisschen gesprochen mit ein paar neben diesen Ruinen. Und dann haben sie nur gesagt, Ma'am, sie haben mir immer Ma'am gesagt, Ma'am, wir bauen wieder auf. Und ich habe ein Lächeln gesehen. Und dieses, ein Filipino, der steht einfach wieder auf. Und der sucht das Positive. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Weil ich mache mir Sorgen über Dinge. Und das ist auch okay. Also ich werte das nicht ab. Wir machen uns alle Sorgen. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Aber das hat mich einfach so berührt und beeindruckt. Und auch diesen Zusammenhalt, der daraus entsteht. Keine Sorge, wir bauen wieder auf. Und wie sie den Tod einfach ins Auge blicken und ihn ins Leben integrieren und wie sie mit Krisen umgehen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe auch eine sehr junge Mutter begleitet nach der Geburt. Ihr Baby kam mit einer Spina bifida zur Welt. Und die haben wirklich auf Pfahlhütten an einem dreckigen Fluss gewohnt. Sie waren noch nicht mal 20 Jahre alt, die Eltern. Und das Kind ist einfach nach etwa 2, 3 Monaten ist es gestorben, weil man konnte das Geld nicht finden, um es zu operieren. Und es wäre sehr bedürftig geworden. Und wie sie mit dieser Situation umgegangen sind und auch wie sie getrauert haben, wie heftig getrauert, aber auch wie die ganze Community, die ganze Gemeinschaft nachher dieses Paar getragen hat. Wie alle einfach sich verbunden haben, das war heilsam, auch für mich als junge Frau, das so mitzuerleben, wo wir viel mehr Hemmungen haben hier in unserer Kultur. Genau, also das zu den Filipinos.
Ja, extrem berührend, was du gesagt hast. So. Wow, danke. Einfach nur danke.
Gerne. Ja, danke, dass ihr den Raum gebt. Ja, das ist auch so schön.
Also ich glaube, dass du so viel Wichtiges geteilt hast heute und ich hoffe, dass ganz viele Menschen das hören werden. Ja, und ich mag es gar nicht mehr zerreden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für Sacred Verse, für unsere neue Bewusstsein und ja, dass es einfach fließen darf für uns alle. Danke.